Die Vorarlbergerin der Woche, der Podcast. Spannende Gäste aus dem Ländle im Talk mit Sandra Tasek.
Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich diese Woche wieder über eine sehr außergewöhnliche und starke Persönlichkeit. Sie ist eine Powerfrau und ich finde, sie hat sehr, sehr viel Respekt für ihre Leistung verdient. Schön, dass du bei mir bist.
Hallo Sandra, freut mich riesig. Vielen Dank.
Stell dir mal ganz kurz vor, für alle, die noch nicht wissen, wer genau du bist, woher kommst und für was bist du vielleicht schon bei dem einen oder anderen bekannt im Ländle?
Genau, ich bin Zara, bin 44 Jahre, komme aus Wolfurt, ursprüngliche Buchare.
Aha.
Genau, wohne aber schon ganz lange in Wolfurt. Und bin schon bei dem einen oder anderen Event gestanden, weil ich bei der Berufstätig da im Ahrend schon seit 11 Jahren tätig bin.
Mhm.
Somit kennt mich der ein oder andere sicher vom Eingang oder vielleicht vom Ausgang, wenn ich den Ussi befördere.
so krass bist du, oder?
Natürlich, wenn du marschiere.
Oh, super.
Genau.
Ja, und du hast ein Herzensprojekt, an dem gerade dran bist. Vielleicht ganz kurz am Rande, darauf gehen wir dann noch näher ein. Was genau machst du, wo sitzt die Anne?
Sansibar.
Und da hast du was ganz Spannendes vor und bist mittendrin, aber alles der Reihe nach. Sarah, in welche Schule bist du gegangen als Kind, als Jugendliche? Was war denn dort so damals dein Berufswunsch?
Ich bin zuerst in die Volksschule Buch natürlich gegangen, vier Jahre, und bin dann nachher in die Sporthauptschule Wolfurt. Genau. Und mein Berufswunsch damals war, die Ärztin zu werden.
Wieso Sporthauptschule? Warst du so sportlich als Kind?
Ja, ich war Staatsmeisterin im Kunstturnen sogar.
Na,
doch.
Kannst du es alles noch? So Spagat,
also,
Handstand?
Handstand, Rad, Salto ins Wasser, Gartner. Spagat ist nicht mehr so wirklich.
Ist nicht mehr die, ne? Man verhärtet das.
Ja, genau. Die Dehnung und so ist ein kleines Problem.
Okay, und sportlich gesehen hast du noch nichts mehr gemacht? War das einfach nur so ein Hobby für dich?
Also wie gesagt, vier Jahre Sporthauptschule Wolf und danach eine Sektionsturner, das nennt sich, komischerweise so, das ist dann das Trampolinspringer, wo man dann so in Synchronizität macht, und das habe ich dann ein Jahr lang gemacht. Und dann war total fertig, Pubertät und Abbruch mit allem.
Genau,
was irgendwie Sport ist.
Ich kenn's. Ich habe viel Jahr Basketball gespielt, was man meiner Größe gar nicht zutrauen wird.
Ja. Aber flink gewesen.
Ja, genau, so zwischendurch geschmuggelt. Und dann, was ist aus deinen Plänen, Tierärztin zum werden worden?
War gar nichts, weil irgendjemand hat mir dann einfach mitgeteilt, dass man da auch Tiere in den Schlaf begleiten muss. Mhm. Und dann war das bei mir irgendwie gar nicht mehr das Thema. Also ich liebe Tiere über alles, aber ab dem Zeitpunkt ist das nachher erledigt gewesen.
Also die Vorstellung war, Tiere streicheln, füttern und sich um sie kümmern, aber alles, was drüber ausgeht,
genau,
no
sie in die andere Welt zu begleiten, war bei mir dann einfach das Ding, wo ich gesehen habe, nein.
Okay. Nein. Und wo hat dir den Weg denn auch geführt? Was hast du denn gemacht beruflich schlussendlich?
Oh Gott, ich bin dann durch mehrere Schulen geswitcht, bin dann in Triederburg gegangen, ein Jahr lang. Und das war dann, die Klosterschule war wirklich gar nichts für mich, und dann habe ich auch wieder geswitcht und bin dann in die HTL Textil gegangen und wollte Modedesign lernen.
Oha.
Mhm. Genau.
Hast du auch immer Barbies
anzogen, umzogen, Sachen genäht. Ja, dann angefangen, wirklich auch Häsner und Designern und war total cool. Natürlich selber sie eine Klamotten kreieren und war eine coole Geschichte. Aber es war dann mit Maschinenkunde und Elektrotechnik nachher auch erledigt.
Okay, also waren immer so kurze Aufschwünge.
Ja, irgendwie versucht, muss er finden, was ich wirklich machen möchte und was, ja.
Und dann bist du beim Uwe Marint gelandet.
Dann habe ich zuerst natürlich eine Lehre gemacht als Bürokauffrau.
Ja.
Und weitere Jobs durchlebt, ganz viele, weil wir sind ja schon noch ein bisschen älter.
Mhm.
Schlussendlich dann vor 11 Jahren beim Uwe gelandet, genau.
Mhm. Und was machst du da?
Ab der Tür einfach alles einwärts. Personal, Lohn, Bewerbungsgespräche, einfach wirklich ab der Tür alles, was das Büro betrifft.
Was auch dort.
Ja, genau.
Bist du früher viel mit deiner Familie auch gereist? War das so ein Thema? Hast du das mögen oder war das eher nicht so der Fall?
Gar nicht. Meine Mama ist auch alleinerziehend.
Mhm.
Mein Vater hat uns damals mit 3 Jahren verlassen und ab dem Zeitpunkt war das überhaupt kein Thema, zum irgendwo anreisen, weil wir einfach versucht haben, zum Überleben. Und wir sind eigentlich vielleicht einmal zu der Verwandtschaft nach Kärnten, aber sonst sind wir nicht gereist. Wir haben wirklich eigentlich gar nichts gemacht.
Mhm. Das war nicht so vom Schirm in der
Nein, Anfang. Gar nicht da.
Und dann ist bei dir auch ein Passiertreter, in dem Lehrer warst, die Lehrer auf den Kopf gestellt hat, hoffentlich sehr positiv, du bist schwanger geworden.
Ich bin schwanger geworden, nicht geplant.
Okay.
Das war dann so, scheiße, okay. Es sind keine Kässpätzle gesehen, es ist doch was anderes. Und ja, es war dann echt eine wahnsinnige Geschichte, weil ich wirklich nicht mit dem gerechnet habe. Und ich habe das auch nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob ich ein Kind möchte oder nicht. Das war für mich, also es ist wirklich von irgendwoher bestimmt worden, aber ich habe definitiv nicht entschieden. War dann aber für mich ganz klar, dass ich dann wäre gegangen und dass da überhaupt keine Alternative besteht, dass ich es irgendwie nicht will. Mein damaliger Partner hat gemeint, man könnte es doch eliminieren. Es passt nicht zu ihnen. Und dann habe ich aber gesagt, mir ist jetzt ganz egal, was du machst. Ich ziehe das durch. Ich bin so stark, dass ich das definitiv verloren machen möchte.
Hast du denn aber im Nachhinein, als in der Entscheidung festgestanden ist, die Unterstützung vom Partner gekriegt, die du gewünscht hättest?
Er hat sich dann trotzdem für mich entschieden und fürs Kind. Und das war dann noch 7 Jahre lang, war das okay. Und ja, danach sind wir dann getrennte Wege gegangen.
Das heißt, dann steht man plötzlich da als alleinerziehende Mama. Muss natürlich irgendwann auch wieder schaffen, hat einen Haushalt. Wie hast du das als Alleinerziehende alles unter einen Hut gebracht? Kind, Job, Haushalt und sonstige Termine, die halt wirklich ständig ins Haus flattern können?
Ja, es ist eigentlich eine gute Frage. Rückwirkend weiß ich gar nicht, wie ich es wirklich geschafft habe. Man funktioniert einfach. Man funktioniert als Mama. Man weiß, man muss stark sein, man muss das alles irgendwie durchziehen und überstehen. Ja, ich habe das einfach irgendwie habe ich es auch nicht gekriegt. Rückwirkend, weiß ich nicht wie. Meine Mama hat mir ab und zu dann abgenommen oder wenn ich dann am Wochenende noch geschafft habe, dann hat sie halt auf einen geschaut. 7 Jahre, wie gesagt, war er da, nicht wirklich da, aber er war da, mein Partner. Und ja, danach war es dann einfach so, dass, wie gesagt, meine Mama mich viel unterstützt hat, rückwirkend wirklich viel unterstützt hat, hat ihn vom Kindergarten abgeholt, wenn ich natürlich am Schaffen war, hat dann die Nachmittage mit ihm verbracht und anders wäre es nicht gegangen. Also wenn ich meine Mama nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gewusst, wie, weil dann hätte ich halt müssen in der Tagesbetreuung rein tun und
Kinder kosten ja was, oder? Je älter sie werden, umso mehr kommt ja. Skiwochen, alles. Hobbys, Vereine, oder?
Ja.
Hat die Mama da auch unterstützt?
Ja, auf jeden Fall hat sie mich unterstützt. Jetzt gerade da wieder mit der Salzburg-Woche, wo er jetzt wieder die Abschlusswoche hat, da hilft sie mir auch, da hat sie mir auch was dazu beitritt. Muss aber sagen, sie ist in Pension, also es ist nicht so, dass sie irgendwie noch viele Möglichkeiten hat, aber sie unterstützt mich auf jeden Fall. Aber sie ist eigentlich wirklich die Einzige, wo sie sieht, nehmen wir mal einen 50er, kann mal was einkaufen und da bin ich ja sehr, sehr, sehr dankbar drüber.
Und dann ist irgendwann einmal der Zeitpunkt bei dir gekommen, wo es die auf einmal in die Ferne gezogen hat.
Wie ich gerade Hennerhut, wenn ich das sehe. Das ist gerade wirklich Wahnsinn. Ja, das ist eigentlich echt. Ja.
Wie bist du das erste Mal mit Sansibar in Berührung gekommen?
Ah, es klingt schon so schön, nicht? Sansibar.
Ja, es klingt echt
so märchenhaft, nicht?
Ja,
das war auch, es war zu Corona-Zeit. Wir sind da auf einer Demo gesehen.
Okay. Ja,
ganz vorne dran. Es muss aufhören jetzt endlich.
Gegen Corona hast du demonstriert.
Einfach gegen das Ganze. Nicht wirklich gegen das, sondern einfach gegen das, dass wir uns...
Lockout und so.
Ja, genau. Und dann ist eine Freundin, die ich jahrelang nicht mehr gesehen habe, ist auf einmal da gestanden, ganz allein. Und dann haben wir uns wieder gefunden nach etlichen Jahren. Und die ist mit einem Sansibarianer verheiratet gewesen. Jetzt nicht mehr, aber ist gewesen zu der damaligen Zeit noch. Und durch das, was wir uns wieder gefunden haben, haben wir ein bisschen mehr Kontakt gehabt. Und irgendwann hat sie mir angerufen und gesagt, hey, wie wär's? Wir gehen nach Sansibar, wir gehen wieder mal die Familie besuchen. Ich weiß, du bist mit dem Samuel allein, du hast noch nie die Möglichkeit gehabt, weiter zum Reisen. Hättest du Lust? Und dann habe ich gesagt, boah, na, bist wahnsinnig, mit Flüger, Angst vom Flüger sowieso. Tiefen Wasser, Höhe, allem irgendwie Angst.
Bist du davor schon mal geflogen?
Ja, aber nur so Ibiza, Griechenland, also die Kurzdinger, wo man einfach irgendwie in der 2 Stunden überlebt, mit ganz viel Schweißausbrüch. Aber da habe ich mir natürlich nie getraut zum Flüger und sie hat gesagt, hey, wir gehen da und wir hätten die Möglichkeit, aber dort zum Wohnen und ich muss nur den Flug zahlen. Und ich habe dann gesagt, nein, nie im Leben, wo ist überhaupt Afrika und wo muss ich da reinfliegen? Und ich habe gar nicht gewusst, von was sie redet und habe auch nicht gewusst, wo das ist. Und sie hat gesagt, hey, bitte überleg das, es ist einfach eine Möglichkeit, dann kommst du auch mal weg. Und dann bin ich mit meinem Bub, ich weiß es noch wie heute, bin ich am Balkon rausgeguckt und habe gesagt, so Samuel, jetzt müssen wir darüber reden, weil Claudia hat aber gefragt, ob wir mitgehen. Und dann hat er mir so angeschaut und gesagt, Mama, Flieger und wie lange und was muss man da und wo ist das? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch Angst vom Flieger, aber irgendwie glaube ich einfach, es ist jetzt eine Chance für uns, dass wir da mal wegkommen und dass wir was Neues lernen. Mhm. Und er hat dann auch gesagt, okay, Mama, wir trauen uns jetzt einfach und das wird schon irgendwie klappen und das trauen wir uns jetzt.
Für alle, die wie ich auch nicht wissen, wo Sansibar ganz genau liegt, erkläre mal und vor allem, wie lange fliegt man da Dani?
Also wir sind immer 13 bis 14 Stunden schon unterwegs mit Zwischenstopp.
Okay.
Direktflug wäre 8 Stunden über Edelweiß. Aber bin ich natürlich auch noch nie, genau, weil es einfach doch um einiges mehr kostet. Mhm. Und es ist bei Afrika, ich sage immer, es ist so eine Nasenspitze. Ich finde immer, es ist so eine Frau mit Nasenspitze und genau drunter ist die Insel bei Tansania. Mhm. Und ja, da kann man ganz schnell mal reinfliegen, wenn man das möchte.
Okay, jetzt erinnern wir uns zurück an das allererste Mal. Wie war denn der Flug dort?
Dort ist aber damals meine Freundin ist mitgeflogen, er ist ein Partner und er ist ein kleiner Bub, die sind schon vorausgeflogen und wir sind dann zu dritt geflogen. Und es war super, es hat überhaupt nichts gegeben. Mir hat eigentlich immer Angst vor den Turbulenzen und von dem ganzen Wackler. Und es hat aber wirklich super geklappt und sie ist natürlich mit uns geflogen und hat uns begleitet und somit hat sie uns eingeführt in diese Flughäfen und diesen Ablauf und das Ganze. Ja. Und es war natürlich für uns super Luxus, dass wir nicht alleine gehen müssen und alles irgendwie alleine durchleben müssen, sondern sie hat uns da wirklich super begleitet.
Und wie lange bist du denn das erste Mal in Sansibar gsi?
Wir waren dort drei Wochen.
Was hast du dort alles gemacht? Was hast du dort alles erlebt?
Also zuerst einmal ganz, 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 ganz besonders war, dass wir da angekommen sind. Normalerweise, wenn wir in Urlaub gehen, sagt man, ein, zwei Tage brauchen wir mal zum Ankommen. Aber dort war es wirklich so, wir sind angekommen und ich bin angekommen und habe mich wieder heimgefühlt. Das ist mir noch nie früher passiert, dass ich irgendwo mal gesehen bin und gesagt habe, boah, hey, da war ich schon mal oder irgendwie, da fühle ich mich wohl. Und das war diesmal aber wirklich so, dass ich angekommen bin und ich war einfach wieder heim. Ich bin angekommen, Koffer in eine Ecke geworfen und einfach barfuß an den Strand runtergelaufen und es waren keine Berührungsängste, es war irgendwie nicht so ungewohnt. Mein Gott, die schauen alle, weil wir sind ja doch weiß, oder? Es ist halt einfach doch schwarz. Und das war für mich überhaupt nie ein Thema. Und meine Freundin hat gesagt, meine Güte, ich habe echt schon viele dahergebracht, aber ich habe einfach gesehen, du kommst an und du integrierst dich und du bist einfach da.
Hat es keinen Kulturschock für dich gegeben, weil ich meine, Afrika ist jetzt doch nicht gerade das reichste Land und ich glaube, dass dort ganz anders gelebt wird wie du.
Unglaublich.
Hat es da für dich nicht irgendwie so, oh mein Gott, wo bin ich jetzt da gelandet, diesen Moment gegeben?
Das war kurz nach dem Flughafen, wo wir im Taxi geguckt sind und entlang gefahren sind. Das war alles so braun und Straßen waren dreckig und alle Leute sind auf der Straße geguckt und irgendwie mit nichts. Und da haben wir uns angeschaut und haben gesagt, scheiße, wo sind wir jetzt? Was passiert denn, oder? Und es ist aber gleich verflogen. Innerhalb von 15 Minuten war das nachher weg und dann haben wir die warme Luft und die frische an der Straße, die frische Banane nachher besorgt und Kokos und Ananas. Und dann war das irgendwie wie verflogen. Also es war kurz, aber sonst habe ich eigentlich nie, klar, du siehst, da laufen Kühe umeinander mit Holzwege hinter und du denkst, oh Gott, wo bin ich? Was ist da los? Aber das ist alles so, es ist extrem entschleunigt, aber es ist schön. Es ist nicht das Stressige, wie es wir haben, sondern es ist wirklich Natur, die Leute sind miteinander verbunden, jeder ist einfach freundlich. Sie haben wenig, aber sie haben das Wenige, was sie haben, das genießen sie und leben so.
Wie habt denn ihr in deinem Urlaub denn dort gelebt? Also du warst bei der Familie von deiner Freundin untergebracht. Wie habt ihr gewohnt?
Also jeder hat ein Schlafzimmer gehabt und ein Bett und ein Bad. Fertig. Wir haben eine kleine Küche gehabt, wo wir alle zusammen einfach mit zwei so Gasplatten kochen haben können und ein kleiner Ausgangsbereich, wo wir draußen sitzen haben können, wie der Garten oder sonst was. Es war eine ganz große Mauer mit irgendwelchen Stromdrähten rund ums ganze Haus und das war's. Wir haben eigentlich nicht gehabt, wir haben ein Schlafzimmer gehabt mit Bad und das hat für uns komplett gereicht.
Fließend Wasser Local. Und so?
Fließend Wasser war Gott sei Dank da, nicht immer.
Ja.
immer und nicht immer warm. Und auch, natürlich Hygiene-Know-how war nicht gegeben, klar, also alles rostig und mit Zehenspitzen ins Bad gegangen und ab und zu. Aber ja, das ist halt andere Länder, andere Sitten. Wir sind froh, dass wir Wasser kittern und uns nicht müssen irgendwo herholen.
Ja. Als Erwachsener kann man sich vielleicht auch ein bisschen leichter darauf einstellen, aber wie ist es deinem Sohn damit gegangen? Hat er nicht gesagt, Mama, boah, bitte, wo hast du mich jetzt da angeführt? Ich mag wieder heim.
Gar nicht da. Also der Samuel hat sich auch gleich wohlgefühlt und es sind gleich am ersten Tag Lutherkinder gekommen mit Ball und die haben natürlich mit einer dann gespielt und somit war das, ich glaube für Kinder ist das nochmal ganz anders, denen ist das nicht wichtig, ob das sauber ist oder nicht da. Der Samuel ist auch einer, der immer barfuß, der durch nebeneinander gelaufen ist. Der hat nicht irgendwie allen gesagt, mein Gott, Zuschuhe, du kannst nicht durch den Dreck laufen, weil natürlich alles nicht so sauber ist wie bei uns. Aber er war da gleich so, hey, ist mir egal. Was fein war, natürlich ein Bett und sie kuschelt dir, damals war er noch wirklich jünger.
Ja.
Und mehr hat er nicht gebraucht.
Du bist damals, glaube ich, noch blond gewesen. Wie hast du es da als blonde Frau gehabt? War das nicht ein schwierig?
Es hat gar nichts mit der Haarfarbe zu tun. Alle haben gesagt, blond und weiß und überhaupt gar nicht da. Es ist ja komplett egal, was du für Haarfarbe hast.
Sondern, was ist wichtig?
Natürlich, dass einer seine Sache abkauft und dass er freundlich begrüßt und dass mit einer schwätzt und dass am besten noch mit einer irgendwie Essen gehst. Und dann am besten natürlich Futter und natürlich eine Beziehung aufbauen. Mhm. Ganz klar.
Also hat man dich schon umgarnt, oder? In deiner 3 Wochen?
Ja, aber ich wirke, glaube ich, ein bisschen anders wie andere. Ich bin nicht so die Freundliche, wo immer lächelt und so. Ich bin eher die, wo ein bisschen streng schaut und ein bisschen, also das Sicherheits-Security-Look habe ich dann auch immer drauf und somit trauen sich gar nicht so viele mich anzusprechen.
Okay.
Liegt an mir.
Wie haben die denn kommuniziert? Ist dort Englisch die Sprache, mit der man kommuniziert oder wie hast du darauf vorbereitet?
Genau, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. Englisch, ja. Ich bin natürlich froh, dass meine Freundin damals dabei war, die hat schon so eine Hilli können, das ist die Sprache drinnen.
Ja.
Aber ja, ich habe es jetzt natürlich wieder lernen müssen. Es war damals so eine Volksschulenglisch, wo ich gelernt habe. Danach habe ich es nie mehr gebraucht. Und war dann natürlich, yes, I am here und thank you. Und so, das waren dann die Anfangsschritte meines Englisches. Jetzt ist es natürlich besser. Aber ja, ich habe es wieder lernen müssen, die ganze Vokabler. Wenn man sie nie mehr braucht, ist das natürlich echt eine schwere Geschichte. Aber mit Händen und Fürs Gott ist so dünn.
Also klar.
Ist ich auf jeden Fall.
Hast du jetzt so angefangen, Suahili? Suahili zum Lernen?
ich war vorletztes Jahr, vor 2 Jahren war ich dünn. Und bin dann in eine Schule gegangen, in eine Privatschule und habe eine ganze Woche lang mit einem Privatlehrer Unterricht gehabt und bin jeden Tag wirklich eine Stunde mit dem Bus nach Stonetown in die Stadt gefahren, habe dann 4 Stunden Unterricht gehabt und bin dann nachher am Abend wieder mit dem Bus 1,5 Stunden retour gefahren und das habe ich eine ganze Woche gemacht.
Und das kannst du jetzt, das sitzt?
Das sitzt ein bisschen, ich kann sie dann noch verstehen, das ist für mich ganz wichtig, dass ich einfach weiß, von was sie reden.
Aha.
Kann natürlich so Sachen wie ja, hallo und danke und ich hätte gern was zum Essen und ich hätte gern die Rechnung und solche Sachen.
Wie hört sich das an? Sag mal etwas.
Zum Beispiel, hallo, wie geht's dir? Habari sa subui, hast schönen guten Morgen. Habari sa leo, hast, wie geht es dir heute?
Okay, also, okay, habari sa leo.
Ja,
okay,
genau.
Spannend. Okay, das war dein erster Urlaub, dann war der irgendwann einmal vorbei, ihr seid wieder daheim gsi und wie ist es dir denn damit gegangen?
Also ich muss dazu sagen, am letzten Tag habe ich jemanden kennengelernt, eigentlich nur so Hallo und Telefonnummer austauscht und wo wir dann nachher zurückgekommen sind, war es für mich wie ein eigentlich war bei mir da der Kulturschock. Eigentlich bin ich da hergekommen und habe mich irgendwie nicht mehr wohlgefühlt. Also es war für mich so, oh mein Gott, bei uns ist alles gerad und super und die Leute sind so streng und da ist irgendwie kein Flair dahinter und die Laune ist irgendwie, weiß nicht, ist einfach, ja, du merkst es einfach, also der Dunner ist es einfach, klar ist es viel mehr Sonne, du bist auf einer Insel, das spielt natürlich schon mit, aber bei uns sind die Leute einfach, ich finde diese Fröhlichkeit, die ist einfach nur mal gegeben und das habe ich einfach extrem gemerkt, wo ich zurückgekommen bin. Und ich denke, meine Güte, was ist mit den Leuten los? Wir haben alles und noch viel mehr Und Leute sind so
unterkühlt irgendwie.
Ja, einfach nicht fröhlich, einfach nicht glücklich für das, was sie haben. Und das hat mich ja, das ist mir das erste Mal so richtig ins Bewusstsein gekommen. Und haben mir gedacht, meine Güte, wenn die wüssten, mit wie viel weniger man glücklich sie kann und einfach viel mehr als Lehrbau genießen kann.
Und du hast jetzt gerade erwähnt, du hast noch jemanden kennengelernt. Was für eine Rolle hat diese Person denn in deinem Lehrbau noch gespielt?
Genau, wir haben dann halt eigentlich telefonisch auf und abgeschrieben und nach einem Monat haben wir dann gedacht so, klingt eigentlich ganz interessant. Und für mich hat sich dann einfach so das Gefühl entwickelt, okay, ich möchte wissen, was das ist und ich möchte eigentlich wissen, was noch dahinter ist. Mhm. Was, ja, es hat sich dann irgendwie, wenn es nur das Streben war, irgendwie Gefühle entwickelt und habe dann gesagt, so, und jetzt nehme ich die Chance und schau, was da los ist, und bin dann wirklich nochmal mit einer Freundin damals, weil ich mich natürlich wieder nicht traut habe, zum Lehrbau Abi flüge und habe gedacht, scheiße, ich kann mich da nicht irgendwie ein Lehrbau Abi trauen beim ersten Mal. Mhm. Habe dann meine Freundin gefragt und sie hat dann auch 2 Wochen freigenommen und wir sind dann da zu zweit Abi geflogen und sie hat mich da begleitet und haben dann kennengelernt, genau.
Das heißt, Sansibar war in erster Linie jetzt für dich nicht die Insel, wo du es direkt gesehen hast, da will ich lehrbar, sondern das hat sich von Mal zu Mal gesteigert, nachdem du auch diese Person kennengelernt hast, diesen Kerl, wo du gesehen hast, da fühle ich mich irgendwie hingezogen.
Genau, also es war noch dem ersten Mal Urlaub dort, hätte niemals nicht gedacht, dass ich da nochmal zurückgegangen. Das war einfach so für uns ein Urlaub und klar haben wir viel mitgenommen und denkt, boah, es war schon cool, aber dass ich da nochmal reingegangen, war nie auf dem Plan oder ohne die Insel oder eigentlich gar nichts, muss ganz ehrlich sagen, gar nichts. Aber es hat sich dann wirklich durch diesen Menschen, der in mir Lehrbar gekommen ist, hat sich bei mir das Lehrbar komplett um 180 Grad dreht.
Warst du schon so verliebt, dass du dann im Endeffekt, vielleicht hat es ja auch Vorurteile gegeben, vielleicht hat deine Mama gesagt, nein, was tust du jetzt, wieso rennst du jetzt nach Sansibar, findest jetzt da keinen Mann, denn der Samuel vielleicht, und er sagt, Mama, mein Gott, da musst du schon irgendwo verliebt gewesen sein und gesagt haben, ich folge jetzt einfach mit dem Herzen, egal was andere sagen, weil in die Mama Vorurteile wird es schon irgendwo gegeben haben.
Genau, also das war vom ganzen Umkreis her hat er gesagt, bist jetzt nicht ganz normal, du kannst da nicht abgraben, weil doch nur die Geld, wie es halt einfach überall ist. Und das war schon sehr beeinflussend, natürlich, oder? Wenn jeder rundum irgendwie seinen Senf dazugeben muss. Meine Mama hat gar nichts gesehen. Und der Samuel hat gesagt, hey Mama, wenn du das machen möchtest, dann mach du das. Mhm. Also er ist eigentlich immer derjenige, der mich da irgendwie motiviert hat und unterstützt hat. Mein Bub, also das war eigentlich der Einzige, der gesagt hat, hey, mach. Und klar habe ich 2, 3 Freundinnen auch gehabt, die gesagt haben, hey, probier es einfach. Wenn du das wenn du die Möglichkeit hast und wenn du das so spürst, dann mach es einfach. Und ich habe dann echt gesagt, hey, es ist mein Lehrer, kein anderer kann in meiner Schule laufen und darum probier es einfach.
Und was war denn jetzt so unterm Strich deine Erfahrung mit diesem Mann, den du da kennengelernt hast?
Jetzt muss ich sagen, es ist das Beste, was mir passiert ist, dass ich ihn kennengelernt habe.
Ja.
Wir sind immer noch befreundet, wenn wir uns sehen tun, wir schreiben uns immer noch. Es war einfach für mich die große Möglichkeit und die große Chance, aus dem kleinen Alltag, den ich habe, zum Ausbrechen. Und das war eigentlich, also ich bin endlos und für ewig dankbar, dass er da mich aus dem Ganzen irgendwie rausgeholt hat.
Mhm. An was ist eure Beziehung schlussendlich gescheitert?
Einfach an dem, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hat. Ich bin ein ganzes Jahr lang alle 8 Wochen Abi geflogen. Und irgendwann habe ich einfach gesehen, es geht nicht mehr. Ich kann es nicht mehr machen, finanziell nicht. Ich kann nicht alle 8 Wochen Abi fliegen. Es war einfach keine Perspektive mehr da. Ich habe dann auch geschaut, dass er mal ein Besuchervisum, nur ein Besuchervisum, also da ist nichts mit Heirat oder irgendwas in Planung gewesen, sondern einfach, hey, ich möchte hier mal länger sein, wenn du die Möglichkeit hast zum Herkommen, dass wir einfach irgendwie ein bisschen mehr Kontakt haben, wie wir nur alle 8 Wochen für 2 Wochen einfach, wo ich da war. Das hat dann natürlich nicht geklappt. Unser Land möchte nicht, dass man so die Leute reinholt.
Was braucht es da dafür? Ich meine, ich bin ja auch so eine kleine Trash-TV-Süchtlerin. Ich schaue mal auch Amore unter Palmen an. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ich schaue es nicht an. Ich schaue solche Sachen nicht an. Oh, das ist gut bei Deutschland und alles. Ich kenne es nicht. Ich weiß, dass es es gibt.
Ja.
Schaue es aber nicht an.
Da geht es auch eben um Frauen, genau, die eben so weit weg, und da ist auch Sansibar-Thema gewesen, genau, ihre Liebe finden und dennoch versuchen, diese Liebe nach Deutschland zu holen. Dort ist es schier fast unmöglich, außer du heiratest. Wie ist es in Österreich? Wie sind da die Bestimmungen?
Also es ist in Deutschland noch einfacher wie in Österreich.
Ah, okay.
Schweiz ist auch einfacher, das weiß ich auch, aber bei uns ist es einfach fast wirklich unmöglich, weil sie solche Menschen, also Schwarze und Thailänder, ist gerade so eine große Geschichte, die wollen sie da einfach nicht haben. Und ich habe dann auch wirklich mit der Botschaft ein Telefon, also es war, ich habe mich mit dem vorher nicht befassen müssen, aber ich muss sagen, wenn da mal drin bist und wirklich da in die Materie reinschauen musst und dich mit dem auseinandersetzen musst, ist es unglaublich, was da passiert hinter mir. Es war ja noch egal, dass ich als Österreicher bei einer österreichischen Botschaft anrufe. Also man hat mich einfach ignoriert, man hat mich behandelt, als ob ich die Letzte wäre. Hat die E-Mails nicht beantwortet, ist nicht ans Telefon gegangen, hat einfach aufgelegt und ich wollte dann einfach wissen, warum wir die Absage gekriegt haben, weil du musst ja wirklich, du musst für die Person haften, du musst wirklich deine Hose komplett abladen, du musst ja noch sagen, wie viel Geld du hast, was du auf dem Konto hast, du musst für die Person eine Versicherung abschließen. Und zusätzlich, wie gesagt, für die Person haftet und er hat seine Daten natürlich auch alles preisgegeben, also es ist nicht ohne.
Okay. Gerade wenn man solche Sendungen verfolgt, kommt man immer wieder dahinter oder merkt man, dass manche Frauen auch diesen Scammern auf den Grund gehen, das heißt Männer, die einfach nur aufs Geld aus sind. Hast du das Gefühl, Kate, bei deinem Partner, dass er irgendwo in die Richtung, dass es in die Richtung gehen könnte, dass er die vielleicht mal nach Geld gebeten hat, weil typische Situation, jemand aus der Familie wird krank und sie brauchen Kosten für die Behandlungen. Ist sowas einmal vorgekommen bei dir?
Gar nicht. Das war der erste Satz, wo ich ihn kennengelernt habe, rausgekaut habe, weil ich gesagt habe, du musst den gerne meinen, du kannst bei mir irgendwie Geld oder sonst irgendwas. Und da war er sehr verletzt, weil das war nicht sein Ding, wo er eigentlich, ja, wo er wollte. Und er hat mich nie nach Geld gefragt. Und wo ich drunter war, hat er mir dann auch jeden Cent, wenn man erst gekauft hat, er hat mir das alles immer wieder retour, das Kleingeld, alles hat er mir wieder gebraucht, also er hat das auch nicht einfach behalten, wie sie es sonst denn machen. Klar ist das ein Thema und ich kriege das drunter ganz oft mit, dass es so funktioniert, dass sie also der Frau einfach den Hof machen und dann halt irgendwie Geld fordern, indem jemand krank ist oder Familie muss wieder irgendwo angebracht werden oder muss eine Untersuchung oder das Kind oder die Schwester oder egal was. Das ist so, aber das ist bei uns ja eigentlich auch nicht wirklich anders, klar, oder? Aber es ist halt in deren armen Länder. Versuchen sie es halt natürlich irgendwie zum Durchkommen, irgendwie mit wenig Aufwand natürlich zu Geld zum Kommen.
Jetzt hat es mit der großen Liebe noch nicht geklappt, aber mit der Liebe zum Land auf einmal. Was ist denn passiert? Wieso hat sie denn immer mehr nach Sansibar gezogen und was für einen Traum hast du denn du plötzlich zusammen gespunnen?
Also nur mal ganz kurz zur Liebe, ich habe jemanden, kann man mal korrigieren. Und das ist wirklich, diesmal, ich muss echt sagen, das ist ganz was anderes, aber da können wir ja nicht drüber schwätzen.
Da kommen wir noch dazu.
Also da ist ja jemand da, ich hätte schon gesagt, das ist definitiv Liebe.
Okay.
Doch. Genau. Und ich habe durch diesen Partner ganz am Anfang, wo er ja zusammen war, habe ich Sansibar wirklich kennengelernt, wie es ist. Also nicht nur vom Hotel zum Strand und einen Ausflug machen und ein bisschen was rund um halt die Touristengeschichte anschauen, sondern ich habe wirklich sehr lokal gelernt. Also wenn ich so rückwirkend darüber nachdenke, kann es eigentlich gar nicht wirklich erzählen, weil da denkt sich jeder, was ist denn mit der da los? Die hat der komplette rosa-rot-blaue, grüne Brille angeht, nicht nur die rosa-rote, weil ich habe wirklich gelernt, also er hat echt nur ein viereckiges Zirkelräumlichkeit, ohne gemalt, ohne gespachtelt, ohne irgendwas. Er hat kein Bad gehabt, er hat keine Küche, das war einfach nur ein Bett in einem Zirkelraum. Die Decke war ohne Dinner, sondern es war einfach nur ein Wellblech drüber. Und zum aufs Klo gehen war einfach nur ein Loch da, wo man einfach spülen hat müssen mit einem Kübel und sich auch duschen müssen mit einem Wasserbecher. Und sonst war da nichts. Es war einfach nur ein Bett und ein Regal, wo er mit irgendwelchen Decken drüber gehängt hat, mit seinen 5 Klamotten, die er gehabt hat. Also ich habe dort extremst lokal gewohnt. Wie gesagt, fließend Wasser war auch nichts, es war gar nichts da. Und das war aber für mich auch nicht ausschlaggebend, sondern es war einfach, ja, er war natürlich derjenige, wo mir die Insel so gezeigt hat, wie sie wirklich ist. Wir sind dann viel umgefahren, er hat eine Vespa gehabt, das war das Highlight, und sind dann die ganze Insel abgefahren Und somit habe ich natürlich alles gesehen, wie es wirklich ist und wie die Insel wirklich ist.
Und was hat es in dir ausgelöst?
Das war wirklich wie ein Heimkommen. Es war, ich sage immer, das ist irgendwie wie, ja, und das ist mein Seelenplan. Und das ist, und jetzt bin ich da und ich muss da was machen, weil ich muss, und das ist, ich muss den Leuten sagen, wie Sansibar wirklich ist. Das war immer so meine Vorstellung, das geht gar nicht anders. Ich muss den Leuten das zeigen. Mhm. Ich muss ihnen zeigen, wie schön Sansibar wirklich ist. Weil normal sind die Touristen wirklich alle am Strand und dann laufen sie ein paar Meter, kommen mit einem Taxi zu irgendeiner Spice Farm und dann werden sie wieder wegtransportiert mit dem klimatisierten Taxi. Und das ist es nicht. Es ist nicht nur das. Es ist, wie gesagt, es ist eine wunderschöne Insel, aber es gibt viel, viel, viel mehr zum Sehen wie nur das.
Kann man sich als Europäer auf der Insel frei bewegen oder ist das schon so eine Insel, wo man vielleicht ein bisschen Vorsicht walten lässt?
Es kommt einfach darauf an, wie du die integrierst. Mhm. Wenn du natürlich mit deinem Tangerhösle und deiner High Heels irgendwo umeinander laufen musst, wo Einheimische sind, dann ist es falsch, weil es ist ein muslimisches Land. Mhm. Und ich finde immer, wenn man irgendwo ist, muss man sich einfach ein bisschen informieren darüber, wie die leben, was da die Kultur ist und sich dann auch anpassen. Also am Strand natürlich darf man sich Tangerhösle führen, aber ab dem Zeitpunkt muss man einfach das Knie bedeckt haben und T-Shirt anhaben und einfach nicht alles nach außen zeigen. Und wenn man das macht, dann sehen dann die Leute, okay, die akzeptieren unsere Kultur, wir akzeptieren sie und dann ist das ein Geben und ein Nehmen. Also ich habe nie mehr so Angst haben. Überhaupt noch gar nicht.
Irgendwann ist in der Zeitpunkt gekommen, Sarah, wo du einen Entschluss gefasst hast. Was war das? War das, wo ich möchte unbedingt auswandern nach Sansibar oder war das, ich möchte Bungalows erschaffen als Rückzugs- und Urlaubsort? Was ist dir dort durch den Kopf gegangen? Was waren so deine ersten Pläne, die du so geschmiedet hast?
Also der Ursprung war wirklich, ich habe natürlich eine Möglichkeit gesucht, zum irgendwas machen, dass ich wieder abkommen kann. Da war ich damals noch mit meinem damaligen Freund zusammen und habe einfach überlegt und überlegt, was kann ich machen, dass ich das irgendwie besser verbinden kann, dass ich wieder zurück kann, was für ein Job oder was für eine Möglichkeit ein Hobby. Und habe dann immer nach einem Zeichen gesucht und bin umeinander gefahren und denkt, jetzt muss doch mal irgendwann ein Zeichen kommen,
So eine weiße Feder oder so.
Ja, genau. Pferde am Strand galoppieren, irgendwie sowas. Aber es ist natürlich nichts passiert und irgendwann bin ich dann aber da gestanden, wo wir aber so eine Vespertour gemacht haben und es war dann schon dämmerig und ich bin da an der Straße gestanden. Und die haben dann der Wespe umeinander geschrubbt und ich bin allein als Frau, ich glaube, wir waren acht Kerle waren und ich und das waren alle nur einheimisch. Und ich bin da gestanden und keiner hat mit mir irgendwie was zum Duhabella. Okay. Und ich bin am Straßenrand angestanden und habe mir gedacht, meine Güte, was tue ich? Dann war Vollmond. Und dann bin ich da gestanden und gedacht, meine Güte, was tue ich? Was kann ich machen? Und dann habe ich so rundum geschaut und habe mir gedacht, ja, genau das ist es. Ich muss den Leuten einfach sagen, wie schön die Natur da ist. Außerhalb vom Strand und den ganzen Highlights einfach zu sagen, was für Möglichkeiten es gibt. Und ich habe mich so rundum gedreht und wie gesagt, Vollmond war und die Natur war so wunderschön, dass man denkt, boah, genau das ist es. Ich muss irgendwie der Leute sagen, dass es noch viel mehr gibt, wie einfach nur das. Und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe, hey, irgendwas muss ich machen. Und bin dann auch zurückgekommen, habe noch nicht wirklich die Idee gehabt. Und dann ist eine andere Freundin, das ist die Cousine von der, wo ich abgegangen bin. Aha. Die hat dann gemerkt, boah, scheiße, die zieht das Portal da bin und irgendwie, ich habe dann auch nicht mehr aufgehört, sondern über Sansibar Quatsch und immer nur Sansibar, alles war immer nur Sansibar. Total nervig, Entschuldigung für das. Und dann hat sie gesagt, hey, Sarah, wie wär's, ich habe Duna, die hat vor 15 Jahren, hat sie der Duna angefangen zum See und hat dann ein paar Grundstücke gekauft gehabt. Und ist zu mir hergekommen und hat gesagt, Sarah, wie wär's? Ich habe meinen Fokus jetzt erhoben, habe eigentlich nicht mehr wirklich großes Interesse, da drunter irgendwas zu machen. Hättest du nicht Lust, dieses Grundstück, wo ich habe, zu übernehmen?
Okay.
So viel zu der Zeichen, oder?
Genau,
so
ich wollte gerade sagen. Richtiger Zeitpunkt, richtige Person. Also du bist eigentlich automatisch dort angeführt worden.
Es hat so sie so lange. Ja. Es ist einfach, es hat so viel hat sich gefügt. Und ich bin da gesagt, weil ich bin mal jemand, wo nicht gern annimmt, sondern immer nur gibt, aber nicht gern annimmt, weil das einfach nicht so gut kann. Und sie haben gesagt, hey, überleg das. Es ist schade zum Verkaufen. Es ist ein besonderer Platz. Schau dir doch einmal an. Und bin dann natürlich wieder abgeflogen. Und bin dann irgendwann nochmal davor gestanden und habe gedacht, ja gut, schauen wir mal, was so passiert. Und habe dann gesagt, okay, ich mache das. Ich übernehme das jetzt und schaue, dass man da was Cooles draus macht. Und habe dann im Februar letzten Jahres Zirkel bestellt, Sand bestellt und dann ist ein LKW gekommen und hat das Ganze gebracht und dann haben wir angefangen, so einen 12 Quadratmeter Raum zum Bauer.
Okay, jetzt warte mal, der Reihe noch. Was kostet denn überhaupt so ein Flug nach Sansibar und wieder zurück? Was zahlt man dafür?
Ah, das ist verschieden. Ich bin neben Saison, habe ich wirklich schon können um 650 Euro hin und retour fliegen.
Ja.
Wenn du aber zu der Hauptsaison fliegst, dann sind es schon 1000, 1200 Euro.
Mhm. Und du hast ja jetzt, ich meine, korrigiere mich, aber ich kenne das ja selber als alleinerziehende Mama, hat man jetzt nicht gerade einen Haufen Kohle auf der Seite. Das heißt, mit was für einem Ersparten hast jetzt du gesagt, ich kaufe jetzt die Ziegel und den Sand und let's go?
Genau, also ich habe eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich mich von meinem Partner damals getrennt habe, der Papa von Samuel,
ja,
habe ich die Möglichkeit gehabt, zum Sparen anfangen.
Mhm.
Genau, und ab dem Zeitpunkt habe ich ein bisschen gespart, habe immer was auf Zitter da und ja, da ist nicht viel auf Zitter gekommen, aber hat auf jeden Fall gereicht, um da drunter Ziegel kaufen, es kostet nicht so viel. Und das sind natürlich ganz andere Preise. Mhm. Das darf man gerne vergleichen zu dem Hober. Und habe dann angefangen, mir Erspartes für das hernehmen. Genau, und habe dann von dazu halt einfach immer ein bisschen was gekauft. Habe natürlich dann noch zusätzlich am Wochenende, wenn ich da war, schaffe ich natürlich dann am Wochenende noch ein bisschen zusätzlich.
Ja.
Übernehme Dienste und somit tue ich halt das Geld dann. Oh, immer noch Cliffsitter. Und wenn es nur 40 Euro sind.
Und wer macht das jetzt du noch für dich? Wer hast du da beauftragt? Gibt es da eine Baufirma oder wie bist du das angegangen?
Also es gibt keine Baufirma drinnen. Ich habe das wirklich alles eigenständig gemacht. Aha. Wir haben jemanden drinnen, der meine Freundin, der das Grundstück gekauft, gehört. Die hat einen Freund drinnen, der ist aber auch seit 15 Jahren mit ihr einfach befreundet, immer da für sie und hat da immer dazu geschaut zu deiner Sache. Und der hat mir den geholfen, weil ich gesagt habe, ich brauche Ziegel und Sand. Das geht ganz schnell, das ist innerhalb von einer halben Stunde ist das alles irgendwie geklärt und dann stand die da, ich bin aufgewacht am Morgen, ja, wir müssen jetzt auf Baustelle kommen, wir müssen kommen, weil der Sand und die Ziegel und alles ist da. Ich war total überfordert, aber habe dann gesagt, ja gut, dann machen wir das jetzt halt und haben wir dann das organisiert und dann waren auf einmal Arbeiter da für irgendwo, weil die warten natürlich alle oft, dass sie arbeiten können und sind natürlich dankbar, wenn sie was tun können. Und somit ist das dann ganz schnell. Innerhalb von einer Woche haben wir einen ganzen Raum aufgestellt gehabt.
Hast du nicht Angst, dass du irgendwie übers Ohr gezogen wirst oder
immer.
So etwas?
Immer. Die Angst ist immer da. Das ist nicht Angst, das ist immer so ein kleiner Hintergedanke. Hast du natürlich immer, was ist, oder?
Ist du musst ja Land. Sicher vor Kasse leisten, oder?
Ich habe das immer alles gleich zahlt.
Genau. Wenn es blöd läuft,
dann ist es halt weg.
Tschüss.
Dann ist es so. Mit der muss man einfach, ich habe immer gesagt, ich mache einfach nur so viel, dass ich, wenn es nicht ist oder wenn die Ziegel nach der Formel nicht mehr da stehen, weil sie es über Nacht irgendwie wieder entfernt haben, dann ist es so.
Okay. Jetzt, du hast seit Februar letzten Jahres hast du damit angefangen. Wie weit bist du in der Zwischenzeit?
Boah, jetzt ist es gigantisch cool geworden. Jetzt haben wir das eine Hüsle haben wir schon mit Decke und allem Außenstiege fertig. Da ist der erste Raum schon fertig. Und zusätzlich haben wir jetzt noch 4 weitere Räume gebaut. Und die sind auch so weit fertig. Da kommen jetzt noch Fliesser rein und Maler und dann sind alle Räume zur Vermietung bereit.
Wir reden jetzt vom Bungalows für Menschen, die dort Urlaub machen möchten.
Für Menschen. Für Menschen, genau. Die dort reinkommen möchten zum sich erholen und entspannen und aber kummer, das ist so.
Okay, noch einmal, wenn ist es dann fertig?
Also ich fliege jetzt im Juli wieder und stelle dann die ganzen Räume fertig im August.
Okay.
Juli, August ist dann alles, hoffe ich, fertig. Genau.
Und dann bist du bereit, dass du die ersten Urlauber einzuhören und dort Urlaub machen können.
Genau. Also ich wohne jetzt so selber schon dort. Wir haben einen Raum komplett fertig, schon der ist schon gefliest, mit Bad und Dusche und allem schon installiert. Ventilator schon da, Tür schon da, alles schon da. Einen Raum haben wir schon fertig gemacht und die anderen drei sind jetzt noch zum Fertigmachen. Die Materialien liegen schon da. Aber ich bin halt immer gern vor Ort, wenn man was macht, dass ich einfach dazuschauen kann und ja noch ab und zu mal einen oder anderen Arschtritt verpassen kann, wenn sie wieder umeinander sitzen und meinen, sie müssen am Nachmittag nicht mehr kommen, weil gerade ein Fußballmatch ist oder sonst irgendwas. Da bin ich einfach immer gern dort und sage, hey, so muss ich es machen. Die Fliesen können nur bis dort rein und nicht bis ganz rauf. Und ja, darum habe ich gesagt, ich mache das jetzt, wenn ich unten bin.
Wer hat dir denn eigentlich bei deiner Pläne für die Bungalows geholfen? Hast du dir entwerfen lassen? Hast du sie selber gezeichnet?
Ich habe sie selber gezeichnet.
Warum habe ich das jetzt vermutet?
Ich bin dunner gewesen, habe einen Bleistift gekauft, habe ein Papier und einen Block gekauft, einen Radiergummi und dann habe ich angefangen zu zeichnen.
Das ist echt crazy. Okay, erkläre mal, wie groß ist so ein Bungalow? Was erwartet die Urlauber, wenn sie da in Zukunft abkommen nach Sansibar?
Genau, also es ist ein wunderschöner, großer Garten mit einem Baobab-Baum in der Mitte drin. Also das ist das Highlight, das ist das Herz von dem ganzen Grundstück. Das Grundstück ist über 1000 Quadratmeter groß. Mhm. Und ich möchte einfach, dass das viel Garten ist, dass man einfach ankommt, wenn man da reinkommt. Das ist rundum alles geschützt durch eine Mauer natürlich. Das muss man dort machen, die muss man einmauern, die Grundstücke. Und die Zimmer sind Größe ungefähr 15 Quadratmeter groß und zusätzlich ist eine Dusche und WC dabei, das ist separat in einem Raum. Es sind wirklich riesengroße Räume mit Ventilator und jeder hat seinen separaten Balkon vorne dort, wo er noch sitzen kann am Abend und dann natürlich der Garten und alles genießen. Zusätzlich habe ich eine Außenküche jetzt gebaut, das habe ich vorher gemacht, das habe ich einfach organisiert für Dunner. Da möchte ich dann einfach, dass jeder auch die Möglichkeit hat, sich selber was zum Kochen. Also es ist mit Frühstück, wenn man das gern buchen möchte. Aber zusätzlich kann man einfach auch selber dort kochen. Das ist so eine große Außenküche im Freien mit einem großen Tisch, wo man dann einfach sitzen kann und da können sich dann alle auch einbringen. Und wenn man möchte, natürlich kann ich ein Abendessen organisieren. Das ist dann je nach Wunsch einfach, ob sie von einer lokalen Frau bekocht werden möchten oder nicht. Und ja, dann kann man sich auch selber ernähren.
Ich wollte gerade sagen, hast du so Personal, wenn du sagst, Frühstück, die das dann vor Ort zubereiten, vorbeibringen, genau. Die Betten frisch überziehen, wie auch immer? Das,
genau. Okay. Also Angestellte. Bis jetzt habe ich nur einen Masai, der mein Angestellter ist, der nur mein Erster. Der schaut aufs Grundstück, der passt halt nur noch auf. Und alles Weitere wird natürlich dann auf jeden Fall. Aber die Menschen sind so gewillt zum Schaffen und sind so dankbar, wenn sie einen Job kriegen. Nur um das, war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich möchte einfach den Leuten Dunner ermöglichen, dass sie ein bisschen mehr Geld kriegen, unterstützen. Ich möchte einfach die lokalen Leute Dunner unterstützen. Ich möchte keine Baufirma von außen habe, sondern ich habe lokale Arbeiter gehabt. Ich möchte alles lokal halten, dass einfach die Leute da auch die Möglichkeit haben, ein bisschen zum Wachsen und sich was erreichen und ein bisschen.
Für wie viele Personen sind deine Bungalows da ausgerichtet?
Also aktuell haben wir, wie gesagt, 4 Räume. Ein Häusle ist für mich, das habe ich jetzt eigentlich nicht geplant für mich, da, aber wenn es denn so weit ist, dann ist es halt so. Es ist eigentlich immer, ich hätte jetzt mit Doppelbett oder Einzelbett, also immer zwei Personen. Möchte aber zusätzlich, wenn jetzt jemand ein Kind dabei hat, die Möglichkeit gäbe, dass man das auch, also mit einem Zustellbett oder sowas oder mit so einer Couch, wo man umtun kann als Bett, dass man einfach auch Kind mitnehmen kann. Und das, was ganz, 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 ganz wichtig ist für mich, ist, wenn jemand alleinerziehende Mama ist, habe ich von vornherein gesehen, dann möchte ich einen Sonderpreis machen, weil ich selber einfach kenne und weiß, es ist fast nicht möglich, als alleinerziehende Mama mit Kindern Urlaub zu machen und dann auch noch nach Sansibar, weil einfach die Flüge schon so viel kosten und dann auch noch das Wohnen und es ist wirklich dort da in der Hauptsaison fast nicht möglich, zum irgendwie länger bleiben, weil einfach die Preise so extrem sind und ich gesehen habe, hey, ich möchte einfach, dass jeder sich Sansibar leisten kann und nicht nur die Reichen und Schönen, sage ich immer, sondern einfach jeder. Und ich finde es so wichtig und ich habe das aber erkannt, ab der Zeit, wo ich da angekommen bin, dass es so wichtig ist zu reisen und dass es so wichtig ist, auch den Weitblick zu kriegen und auch deiner Kinder das auch zu sagen, hey, es gibt noch viel, viel, viel mehr und ihr müsst reisen und ihr müsst die Kultur anschauen und ihr müsst schauen, wie andere Menschen leben. Und das bringt, ich habe das bei meinem Song gesehen, das hat ihn so verändert. Der ist so offen geworden in allem, was er macht. Und ich gesehen habe, hey, ich möchte einfach deren Menschen dann sind wir wieder bei denen Menschen, deiner Frau einfach ermöglichen, hey, kommen, ihr könnt es euch leisten, ich mache es für euch wirklich zu einem tollen Preis. Kommt einfach mit euren Kindern, auch wenn da los sind, trauen euch zum Musik kommen und trauen euch zum Sansibar anschauen und auch wirklich ja, zu einem leistbaren Preis.
Hast du schon ein Preiskonzept?
Ich habe gesehen, die Preise sind bei mir jetzt bei 70 pro Nacht. Ist eigentlich schon gar nicht. Alle haben gesagt, bist du wahnsinnig, kannst du nicht 70 Euro, das kostet bei uns ja alles viel mehr, ohne Frühstück, ohne irgendwas. Egal. Meine Intention ist wirklich, ich möchte, dass sich jeder diese Insel anschauen kann. Und das ist eigentlich, wenn man dann das Frühstück dazu bucht, dann kommen halt noch 10 Euro dazu. Und wenn man dann abends das bucht, dann kommt halt nochmal was dazu. Aber wie gesagt, 70, 80 Euro, je nach Hauptsaison, Nebensaison, mehr wird es nicht werden.
Und der Strand ist in der Nähe von deiner Bungalows?
Genau, fünf Minuten spazieren.
Okay, schön. Genau. Und dein Ziel ist es, irgendwann auch dort endgültig zum Lehrbar?
Wenn es so weitergeht, definitiv bin ich weg.
Okay, wie startet denn dein Sohn dazu? Kann er sich das auch vorstellen?
Ja, genau. Mein Sohn hat eigentlich jetzt gerade vor 2-3 Tagen wieder gesagt, hey Mama, muss ich nur mal in irgendeine andere Schule gehen, können wir nicht gleich auswandern. No. Also der ist da, er freut sich wahnsinnig drauf, er kann es kaum erwarten.
Ja.
Er liebt dort einfach das Lerber. Die Offenheit der Menschen natürlich, diese Freundlichkeit und einfach das gesunde Erste, der frische Fisch, die frische Früchte und das einfache Lerber.
Bevor ich es vergiss, wo kann man sich denn deine Bungalows und den Baufortschritt, wo kann man sich denn das erklären, anschauen, wie das ausschaut?
Also aktuell habe ich eine Instagram-Seite.
Ja.
Die nennt sich Zara Zansi mit H. Das habe ich eigentlich angefangen, zum einfach ein bisschen Follower finden, holen, damit ich dann einfach, wenn es losgeht, natürlich das so weit wie möglich verbreiten kann. Die Homepage ist aktuell eigentlich schon fertig, wo man nachher auch buchen kann. Ich möchte einfach zuerst noch die Fotos von der fertigen Räumlinie stellen und dann möchte ich es einfach erst freischalten. Die ist fertig und die wird dann auch im Sommer fertig und dann kann man dann auch buchen. Also das ist alles schon startbereit und bist du da halt einfach unter der Instagram-Seite. Genau.
War das schwierig, dort etwas in einem fremden Land zu starten? Also hast du da viele Behördengänge und so weiter hinter dir gehabt?
Es ist immer noch schwierig. Es ist Tag für Tag wirklich gerade aktuell wieder. Ich bin mit Anwalt am Diskutieren und Business und das, die ganze Verträge auf Deutsch übersetzen und wieder ändern und es ist wirklich Tag für Tag echt eine große Geschichte. Es ist ab und zu denke ich mir, meine Güte, Sarah, warum musst du immer extra in so großer Schuhe laufen und warum, was ist los? Und ab und zu habe ich auch einen Tag, wo ich mir denke, meine Güte, lass es einfach. Es ist einfach so viel. Neben dem Ganzen, wo ich einfach da sonst ohne habe, dass ich mir denke, meine Güte, warum? Aber das Thema ist einfach, es geht nicht da. Ich bin irgendwann nach rechts abbogen und jetzt ist es so, dass ich kann nicht mehr retour in mein normales Lehrbar und das nicht machen, sondern das ist, ich muss, ist blöd gesehen, aber ich fühle das, ich kann das, obwohl es total irre ist eigentlich, wenn das jemandem was erzählt, bist du nicht ganz normal, was ist mit dir los, oder?
Aber ich finde es mega, was du da auf Fürs stellst, hallo? Mhm. Ich weiß nicht, warum das so abdeckelt. Ich finde das der Hammer, also du hast mit vollstem Respekt dafür, wirklich.
Es ist halt einfach, es ist schon sehr, es ist wirklich nicht einfach. Jeder sagt immer, hey, Ma, du machst das, Sarah, du machst eh alles. Und wenn ich dann so denke, wo ich sage, ich kann nicht mehr. Hey, Sarah, du hast so viel gemacht, du machst das. Also es ist schon jeder schon rundum so gewöhnt, dass ich das eh einfach so mache. Aber es gibt wirklich Tage, wo man denkt, na, ich lasse einfach, jetzt, ich gehe nie wieder, ich verkrüche mich daheim. Aber das geht nicht. Es ist mein Seelenplan und es ist wirklich mein Seelenweg und ich mache das jetzt und wenn es nicht, ich sage immer, wenn irgendwas nicht so sein soll oder wenn es dann doch irgendwie an irgendwas scheitert, dann habe ich es wenigstens versucht. Für mich ist wirklich ganz, ganz wichtig und das habe ich jetzt so, ich war früher nicht so, das hat sich wirklich durch das Sansibar alles verändert. Für mich ist einfach jetzt der Punkt, ich probiere alles, was ich machen kann. Ich mache alles, egal ob es gut ist oder nicht, aber ich probiere es. Und ich möchte nicht am Ende von meinem Leben, ob das mit 80 genüsslich ist, das weiß ich noch nicht, da sitzen und sagen müssen, wo hätte ich doch? Man hätte doch damals das doch gemacht, dann wäre es vielleicht alles. Und dieses Gefühl möchte ich niemals nicht haben. Und das wünsche ich auch niemandem, dass er irgendwann da sitzt, kurz vorm Einschlafen, man hätte doch. Hm. Und darum sage ich, hey, ich probiere es. Ich kämpf dafür, ich setze mich dafür ein. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann ich wenigstens sagen, ich habe es probiert.
Und du bist ja auch kurz vor der Vollendung des Projektes. Also ja,
vor meiner Vollendung.
Bald. Also wir haben jetzt Juni, du rechnest damit, dass im August alles fix fertig ist. Das ist ja super. Ja. Du hast ein Ziel vor Augen. Wenn man jetzt das Gesamte betrachtet, wie viel Kohle hast du jetzt da schon reingesteckt in das Projekt?
So ein 20er ist es definitiv. Mhm. Definitiv.
Aber eigentlich ein Wahnsinn. Da könntest du nicht einmal eine Anzahlung bei uns im Ländle leisten für irgendein Hüsle oder sowas.
Gar nichts.
Mit 20.000 kommst du da bei uns nirgends an.
Nirgends. Mhm. Aber es ist halt, ich habe halt wirklich die lokalen Geschichten genommen. Ich habe die lokalen Ziegel genommen und ich habe nicht irgendwo für irgendeine Baufirma das Zeug geholt.
Ja.
Und somit ist das irgendwie gegangen mit Arbeitern, die halt weniger verlangen wie ein großes Unternehmen. Und somit habe ich das alles irgendwie gemeistert und natürlich auch selber mitgeholfen. Mhm. Schufler, Baggerer, mit der Schubkarette umeinander laufen.
Da gibt es Fotos von dir.
Ja, da gibt es Fotos.
Insta.
Ja, genau.
Von nichts kommt
genau.
Nichts.
Ja.
Du hast vorhin gesagt, dass du, als du von Sansibar ins Ländle gekommen bist, da eigentlich so ein bisschen einen Kulturschock gehabt hast. Aber gibt es so Dinge, die du in Sansibar an Vorarlberg vermischst?
Leberkässemmel.
Das glaube ich. Aber es ist ein Leberhocker, so ein Köriger, ja.
Wirklich, genau. Also es ist eigentlich jedes Mal, wenn ich nur da bin, sage ich, wenn ich zurückkomme, muss ich als erstes Mal ein Leberkässemmel essen.
Okay. Und du hast vorhin ganz schön angeteasert, dass du mittlerweile wieder einen Partner hast in Sansibar.
Genau.
Und das ist jetzt schon so richtig zukunftsorientiert.
So richtig.
Okay.
Ja, also ich muss sagen, wir sind echt gleich, wir haben die gleiche Idee, wir haben den gleichen Lebensstil, Vorstellungen vor allem und das passt jetzt ganz gut.
Okay, und da muss ich nochmal fragen, da hast jetzt du noch nie das Gefühl gehabt, aha, er denkt sich, da ist eine hübsche, junge, weiße, reiche
danke.
Frau, die krall ich mir jetzt.
Gar nicht, wie gesagt, wir kennen uns schon 3 Jahre, haben uns irgendwie immer nur gegrüßt und Hallo gesagt, das war gar nicht mehr. Und letztes Jahr hat er dann wirklich einmal nach meiner Nummer gefragt und hat gefragt, ob wir vielleicht einmal irgendwie was trinken gehen können.
Ja.
Bei ihm war das nie so, weil er schafft. Er hat einen Job tun, er ist selbst für seine Sachen verantwortlich, managt sie selber ganz allein und somit braucht er nichts von mir. Das ist ganz eine neue Erfahrung und ganz ein gutes Gefühl auch für mich.
Mhm.
Jetzt hat er wieder einen Job verloren. Man hat ihn von heute auf morgen gekündigt, weil sie mitgekriegt haben, dass er mich doch sehr unterstützt. Und das sind die lokalen Menschen nicht so gern, wenn manche andere ein bisschen aufsteigen oder vielleicht eine kleine Möglichkeit haben, zum was anderes machen. Und dann hat man dort gekündigt für seine Arbeitsstelle. Von heute auf morgen. Man hat ihn einfach nicht mehr kommen lassen zum Schaffen. Und dann war kurz mal mein Gedanke so, scheiße, was tue ich jetzt, oder? Kommt jetzt die nächste Frage, natürlich, oder? Ich habe gerade nichts, aber er ist dann dort daheim gewesen und hat gesagt, hey, ganz egal, ich manage das, ich kümmere mich drum und dann ist er auf seine Vespa geguckt und ist die Straße und die Hotels abgefahren und innerhalb von 2 Tagen hat er einen neuen Job gehabt. Also er ist da sehr, sehr bemüht, sich selber zu finanzieren. Also da ist Gerkor.
Du trennst das so. Also du bist jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, okay, dann schaff halt für mich, für meine Bungalows, das trennst du.
Das trenne ich aktuell. Er hat natürlich das Wissen, er hat vorher in einem Gästehaus geschafft. Er weiß, wie es läuft. Er kennt sich aus mit der Rezeption, mit der Buchung. Also er hat das komplette Know-how von dem Ganzen. Was für mich natürlich wiederum super ist, weil ich einfach sehe, hey, das ist ganz einfach. Du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Du musst zu deren Behörden gehen. Also da hilft er mir. Er unterstützt mich wahnsinnig. Weil ich vorher nicht gewusst habe, wo ich hin muss, was ich machen muss, welche Anträge ich ausfüllen muss. Er hat aber seinen Job und natürlich ist es sicher, weil ich ihm als einzig eigentlich im Moment vertrauen kann, der Dunner, für mich sicher eine Option, dass wenn ich mal dort nicht bin oder mal heimkomme oder wieder herfliege, dass er einfach dazu schaut. Mhm. Weil ja, es ist doch einfach sehr schwer, der Mensch der Dunner zu vertrauen.
Ja, vor allem aus dieser Entfernung, oder?
Ja, das dazu noch.
Hat den Sohn ihn schon kennengelernt?
Ja, die kennen sich. Er hat ihn schon vor mir kennt. Ah. Weil der Samuel immer in dieses Gästehaus gegangen ist, weil dort freies WLAN war. Aha. Und dann ist er dort immer angegangen und ist klein umeinander gekannt. Und dort hat er ihn schon kennengelernt, also er hat ihn vor mir kennt.
In wie vielen Jahren könntest du dir jetzt gut vorstellen, Arbeit zum Zücher und dort komplett zum Lehrer?
Gute Frage, fragen mich ganz viele. ich habe aufgehört, mir da irgendwelche Vorstellungen, Wünsche zu machen, weil es mir dann innerlich stresser wird. Wenn ich jetzt wüsste, okay, nächstes Jahr, oder wenn ich mir vorstelle, nächstes Jahr zum Dörtersee, dann hätte ich schon wieder so einen innerlichen Stress, dass, okay, boah, was muss ich alles machen bis dahin, wie viel Geld muss ich noch auf Zitter kriegen? Wenn es so weit ist, dann wird es schon passieren.
Kommt wieder Zeichen.
Genau, dann suche sie wieder und warte wieder, bis sie dann kommen. Aber ich mache mir selber mit dem einfach keinen Stress mehr. Es wird passieren, so wie es passieren soll.
Vielleicht auch eine wichtige Frage als Mama, die mich jetzt beschäftigen wird in dem Moment. Wie stellst du dir die Zukunft von deinem Sohn auf der Insel vor? Was könnte er da für Jobs ausführen? Wie könnte er dort auch gut leben?
Also mein Sohn ist wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig schlauer Bub. Mhm. Er ist jetzt 14 und macht alles selbstständig. Er macht sich in der Schule selbstständig, er geht ins Gymnasium. Ich habe in den ganzen 4 Jahren nicht einmal mit ihm ansitzen müssen zum Lernen. Mhm. Er hat auch damals selber für sich entschieden, dass er da reingehen möchte. Also was das betrifft, ist er super, super gescheit. Da braucht es gar nicht viel, dass er da irgendwie weiterkommt. Mit Tests oder ist einfach unklar. Also ich sage immer, wenn man sich ein Kind wünscht und man kann es aussuchen, man kann so bei einem Computer alles so anklicken und sagen, hey, das und das und das und das möchte ich, genauso ist er.
Ja.
Er macht wirklich alles selbst. Er macht daheim den Haushalt, er kocht, er ist,
Er ist
unglaublich, ich weiß gar nicht, ich muss es verdient haben, ich hoffe irgendwie, weil ich bin da echt sehr, sehr dankbar. Er ist ein super Bub und ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Ich habe mit ihm auch schon geredet und habe gesagt, hey, schultechnisch wie damals und hat er gesagt, ja Mama, muss ich da Swahili lernen? Und dann habe ich gesagt, nein, es gibt englische Universitäten in Sansibar selber auch. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das ist kein Problem, Englisch kann ich. Also für ihn ist das überhaupt nicht das Thema. Er fühlt sich dann einfach so wohl, dass er sagt, hey, wenn die Englisch reden, dann ist mir das sowieso komplett egal. Mhm. Und es gibt dann echt wahnsinnig viele Möglichkeiten da auf dem Festland, da echt tolle Schulen zu besuchen.
Und da wird man jetzt als Weißer nicht irgendwie nachteiliger behandelt?
Gar nicht. Okay. Es sind auch schon viele, die ausgewandert sind. Mhm. Ich habe mit einer Bar Kontakt und die gehen dort auch in die Schule. Mhm. Also es ist immer, wie man sich anpasst in einem Land. Mhm. Irgendwann sieht man die Farbe gerne mal.
Für die Menschen, die jetzt vielleicht auch wirklich Interesse gekriegt haben, in Sansibar Urlaub zu machen, wie ist denn dort das Klima das ganze Jahr? Sind die Temperaturen konstant oder gibt es brutale Unterschiede? Wann ist die Hauptreisesaison?
Also die Hauptreisesaison ist von Oktober bis März. Dann hatte ich ein bisschen Regensaison. Da ab März würde ich jetzt nicht reingehen. Da ist echt sehr viel Regen und da staut das Wasser überall, weil natürlich die Kanalisation noch nicht wirklich vorhanden ist. Aber sonst kälter wie 22, 23 Grad wird es eigentlich nie. Mhm. Und dann ist bei ihnen eigentlich Winter. Also sie frieren dann und rennen mit Pullover und ziehen umeinander, wo wir sagen, hey, herrlich, weniger gibt es eigentlich nicht da. Und sonst am wärmsten ist es dann halt so im Dezember, November, Dezember, da hat es dann gefühlt 40 Grad, aber 32 Grad, mehr ist es nicht. Es ist halt durch die Feuchtigkeit, fühlt sich wärmer an, aber mehr haben sie nicht da. Es ist eigentlich für jeden irgendwie, wie bei uns, also es ist nicht und viel Unterschied.
Für Touristen, Ausflüge?
Ist alles da.
Kammer.
Es gibt so viele Sachen, wo man machen kann. Mhm. vor allem sich sehr bekannt für die ganzen Gewürze, für diese ja, Muskat und Zimt, und da gibt es verschiedene Farmen, wo man anschauen kann, wo man die ganzen Gewürze sammeln kann. Man kann Delfine schwimmen, man kann mit Schildkröten baden gehen. Also es gibt für jeden irgendwas.
Und da unterstützt du, wenn jetzt jemand über dich oder deine Bungalows buchen würde, stehst du da auch mit Rat und Tat ein bisschen zur Seite?
Genau. Es ist schon denn so, dass ich bestimmte Connections tun habe und aufbauen will, und dann kann man das alles über mich buchen. Ich finde so ganz fein, weil dann ist es einfach eine hundertprozentige Geschichte, weil sie verkaufen natürlich auf der Straße das ganze Zeug, am Strand verkaufen sie irgendwelche Bootstouren, und du weißt halt einfach nicht, sind sie am nächsten Morgen noch da, da haben sie einfach nur die Geld genommen, und da möchte ich einfach auch die Möglichkeit geben, dass man über mich alles buchen kann, egal was es ist, ob das eine Spice Farm ist oder eine Delfin-Schnorcheltour oder einfach mit Schildkröten schwimmen. Dass man das alles über mich auch buchen kann und anschauen kann, dass man einfach weiß, okay, das ist safe, die kennt die Leute persönlich, und somit ist das Geld auch an einem richtigen Platz. Oder wenn man Massage möchte, oder einfach, ich kenne auch Frauen, die massieren, und ich möchte die unterstützen, weil einfach weiß, sie sind einfach liebe Frauen, ja. Und genau, das kann man dann alles über mich machen.
Spannend. Wir werden das mit Vita begleiten auf Insta, was du da machst. Und ja, schön, ich hoffe, schön, dass da ganz, ganz viele aufmerksam drauf hören und sich so einen tollen Urlaub in deinem Bungalow dennoch gönnen.
Ich freue mich. Jetzt sind alle herzlich willkommen.
Perfekt. So, Sarah, jetzt haben wir sehr viel über dein Leben geredet, sehr viel über die Projekte. Und jetzt interessiert mich noch so ein bisschen, wie hast du deine Zeit als Teenager in den 80er und 90er verbracht, wobei 80er, da warst du noch eher Kind.
Da war ich in der Entwicklung.
Da warst in der Entwicklung. Bist du damals schon so auf ein Konzert gegangen von irgendeiner Boyband oder von irgendeinem Sänger, oder waren Konzerte so in deiner Teenie-Zeit noch gar nicht wirklich auf dem Plan?
Also was ich mal gemacht habe, das war dann aber eher in den 90er, war Pink einmal in Altach, Koblach, das weiß ich noch. Und einmal waren es die Backstreet Boys.
Ich glaube, dort ist einfach jeder gesehen. Bei den Backstreet Boys.
Ja, genau.
Ey, dort hat es geschüttet. Wir waren bis auf die Unterhose nass. Ja, aber es war super. Egal. Es war echt der Hammer.
Ich habe sogar einen Polster gekauft, dem Schmuser denn mit dem Nicken.
Ich habe so eine Kamera noch gehabt mit 36 Filmen, und ich muss irgendeine brutale Kamera gehabt haben, weil ich habe so Panoramafotos.
Wow.
Also ich habe so lange Fotos, die habe ich noch irgendwo daheim. Ja, die sind dann so lang gewesen.
Oh, okay.
Und dann habe ich so alle drauf gekriegt, und der sehr Ding cool. Mit seiner Kochtopffrisur,
ja.
Der Nick.
Herrlich.
Das war der Burner.
Aber es war super.
Es war echt super. Und wenn du jetzt heute überlegst, die sind einfach in Alltag gewesen. Weißt du, Alltag.
Hey, einfach mal
Las im Vegas-Shows und so. Ja. Na, Alltag, ja. So geil.
Ja, und Pinko, oder? Das war ja auch.
Das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, die war auch da drüber. Gott, das Alltag, der da irgendwo in der Wiese.
Okay.
Keine Ahnung, wo
lustig,
war.
Lustig, ne? Das cool. Ist irgendwie an mir vorbeizogen.
Schade.
Oh Mann. Wenn du dir irgendeinen 80er oder 90er Gegenstand oder irgendeine Situation von früher zurückwünschen könntest, was wäre das?
Ah, die Leichtigkeit. Also das war das gerne verkopfen müssen, einfach leerbar, einfach rausgehen, einfach passieren lassen. Das ist, ja, rückwirkend war das echt eine total schöne Zeit. Einfach vorgehen und nicht verkopfen und nicht, was ist morgen und was, sondern einfach den Tag in die feiern oder in die Nacht in die feiern und vielleicht auch mal 3 Tage einfach irgendwie unterwegs sein und durchfeiern, und das ist alles normal. Das war
ja, für uns war es unbeschwert, weil genau. Wir nicht gewusst, wo wir sind, aber unsere Eltern haben das nicht gewusst, weil sie kein Handy gehabt haben.
Wir haben gar nichts gewusst.
Hast denn du eine E-Mail-Adresse damals als Teenager erstellt? Wenn ja, wie hat die geheißen?
Eine E-Mail-Adresse? Niemals.
Hast du nie erstellt?
Nein, ich habe keine E-Mail-Adresse gehabt. Ich hab Ausweise gefälscht, das war zu der Zeit, aber ich habe keine E-Mail-Adresse gehabt.
Das hast du dich traut.
Klar.
Echt?
Datum ändern, damit man überall reinkommt.
Oha.
Natürlich.
Das hätte ich mich nie getraut.
Voll dabei.
In welche Clubs hast du dich geschmuggelt?
Meine Güte, ich war in Zürich, ich war überall, Club 2, wie der Kostet, Club 2000 oder 3000, 4000, da in der Nachsiedlung drunter und egal was, von Deutschland nach Zürich, überall war ich dabei.
Krass.
In meiner jungen Jahre, okay. Obwohl ich noch nicht 18 war.
Dann warst du echt eine wilde Socke.
Ich war wilde Socke, wirklich. Also ich wünsche mir niemanden als Kind so wie ich war. Ich war wirklich.
Ja, dann glaube ich, dass er Krütz machst, wenn dein Sohn so brav ist.
Genau.
Genau. Und hast du früher auch so Sachen wie Polly Pocket, Tamagotchis und so gehabt oder war das eher nicht so dein Fall?
Ich habe es gekannt, ich habe es aber nicht gehabt. Also meine Nachbarn haben es gehabt, die haben die Tamagotchi-Dinger da immer geführt. Ich habe keine Ahnung, wie das wirklich gegangen ist, weil ich es wirklich gehabt, aber nicht gehabt habe. Mhm. Mein erstes Gerät, wo ich dann wirklich gekriegt habe, war so ein Telefon, wo man dir die Außenplatten noch mit Farbe wechseln können.
Ja.
Was war das? Ein Nokia, ein Ericsson, irgendwas, keine Ahnung.
Die ist so wegklappen können,
blau,
diese
genau.
Handyhüllen, oder?
Genau, und die hat man dann können aufstecken, dass man welchen so rot oder blaue Farbe hat. Das ist das einzige Gerät, wo ich eigentlich damals als erstes gekriegt habe. Vorher habe ich eigentlich gar nichts in die Richtung gehabt.
Und Snake haben wir immer gespielt. Das war auch so das Kultspiel.
Genau, am Handy, genau. Und immer müssen wir Nummern löschen, weil dann wieder zu viel Dober war vom
Speicher. Oder SMS.
Nachrichter im Zähler.
Und wenn vom Schwarm ein SMS kriegt, hast du gedacht, scheiße, jetzt muss ich die löschen.
Ja, genau.
Es war schon brutal.
Ja.
Oh Mann.
Richtig cool.
Ich habe mal überlegt, was könnt ihr mit dir für ein Quiz spielen? Das war ja mit jedem Gast.
Okay.
Und zuerst einmal die Frage, hast du die Bravo-Gläser?
Ja.
Also die Bravo kennst du, oder?
Ja.
So die ganzen Headlines von den
Stars.
Mit
dem großen Post in der Mitte.
Mit dem Starschnitt und mit allen Skandalen und natürlich auch mit Dr. Sommerteam.
Wollte ich gerade sagen, Dr. Sommerteam, das ist eigentlich das Einzige, was hängen geblieben ist. Die ersten Nacktbilder.
Ich finde das immer noch so krass. Weißt du, wenn du so drüber legst, du bist einfach ein Büble, ein Mordle.
Wo dort das steht, gell? Und sich auszieht.
Ja, mit Behaarung, mit allem. Du hast alles gesehen.
Alles.
Welche Eltern haben das damals erlaubt, dass die Kinder das machen?
Stimmt.
Eigentlich.
Stimmt.
Heutzutage wäre das ein Skandal.
Ja, dass das Kind vor der Kamera auszieht.
So. Das ist, also, das glaubst du gar nicht, oder? Ja. Wenn du zurückdenkst.
Dann okay. Mit deinen Eltern nochmal
ein Gespräch führen. Was die sich dabei denken. Okay, jedenfalls habe ich jetzt für dich ein Quiz. Und zwar heißt das Quiz Zurück in die Bravo. Du kriegst Schlagzeilen, also vermeintliche Schlagzeilen vor Gläser und musst mir sagen, ob diese Schlagzeilen echt sind oder frei erfunden. Oder? Kennt ihr Bravo und dann dort eine Riesenschlagzeile dort, keine Ahnung. Ich bin aus einem Hubschrauber gesprungen zum Beispiel. Und dann musst du sagen, okay, das hat die Person wirklich gemacht oder nicht.
Okay.
Gut.
Starten wir.
Also, die erste Schlagzeile kommt von Sängerin Blümchen. Ist sie heimlich in ihren Tourbusfahrer verliebt? Stimmt es oder ist es ausgedacht?
Ausgedacht.
Das stimmt. Es ist ausgedacht.
Ja.
Ja. Sie war nie in ihren Tourbusfahrer verliebt.
Das sind meistens so alte, dicke Männer, die Busfahrer nicht, das gar nicht sehen.
Okay, siehst du schon, du denkst da ums Eck. Liebe Busfahrer, bitte fühlt euch
Entschuldigung.
Jetzt nicht.
Es gibt doch ganz schöne, schöne, tolle, wirklich. Ich habe sie gesehen bei uns so. Gibt's schon.
Okay. Die zweite Schlagzeile. Take That verrät, wir haben alle denselben Friseur.
Das ist stimmt, das ist richtig.
Das ist wirklich richtig. Wirklich richtig. 1995 haben sie sich geoutet und das war ein
Mama.
Friseur, Pierre Alexandre heißt der.
Mhm.
Und der war in den 90er Jahren so ein renommierter Stylist und hat viele Prominente unter seiner Schere gehabt. Und
hat die Topf-Frisuren
bei verbreitet. Take That, genau, war das einfach er.
Okay.
Nächste Schlagzeile von den Backstreet Boys. Wir stehen auf Mädels mit Zahnlücke.
Stimmt nicht.
Das stimmt. Das stimmt. 1997 haben sie das bei der Backstreet Boys Vorlieben-Story haben sie das erwähnt, dass sie auf Mädels mit Zahnlücke stand. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie rapide die Zahnspangen
zurückgegangen ist. Zuckerproduktion. Ich habe gedacht, das war doch die Zeit der Zahnspangen.
Genau.
Was ist los?
Ja.
Okay.
Okay. Dr. Sommerteam, ich mag sie, aber sie riecht nach Schulmilch. Was tun?
Oh Gott.
Ist das
also,
wahr oder falsch?
Es stimmt.
Na, das ist echt ausgedacht. Na. Aber okay. Es ist so skurril, dass ja, es wirklich stimmen könnte.
Jemand denkt, der Dr. Dommer hätte geantwortet, ja, dann soll sie vielleicht weniger Milch trinken.
Genau.
Aber es ist irgendwie.
Genau. Dann haben wir eine Schlagzeile von der Lara, 14 Jahre alt. Ich habe Angst, dass mein Tamagotchi meine Gedanken liest.
Das stimmt.
Das ist auch ausgedacht.
Heimat, jetzt bin ich.
Aber
das hat es damals auch noch nicht gegeben, wahrscheinlich, dass sich Gedanken machen über solche Sachen.
Wahrscheinlich nicht. Das war alles irgendwie so, ja okay, hat man und ist cool und ja, fertig. Dann haben wir da von Leonardo DiCaprio eine Schlagzeile. Er verrät, ich habe meinen ersten Kuss geprobt mit der Hand.
Das stimmt.
Das stimmt tatsächlich. 1998 hat er gesagt, er sei total schüchtern gewesen und bevor er sich das erste Mal geküsst hat, hat er daheim geübt mit seiner eigenen Hand.
Haben wir das nicht alle?
Hast du das gekriegt?
Ich habe jetzt Wunsch.
Wann hast du den ersten Kuss gekriegt?
Kein 13 oder so, mit 12 irgendwie, aber halt nur so. Fertig.
Okay. Na, geübt habe ich es jetzt ehrlich gesagt noch nie.
Du hast gewusst, wie.
Na, auch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber.
Einmal, das hat man doch früher so.
Ich glaube, es verdrängt. Aber was man geübt hat, war
Knutschflecken.
Knutschflecken hat man
geübt. Und mit dem Staubsauger, weil es hatte damals keinen Bub gern, dann hatte ich mal mit dem Staubsauger in so einen Hals angefangen und ich denke, hoffentlich gibt es so einen, damit man denkt, ich habe einen irgendwo.
Oh Mann. Oh, das ist aber schon. Na.
Doch, das haben wir.
Okay. Dann haben wir hier noch einen Kommentar. Und zwar von einer 14-jährigen Bravo-Leserin. Sie sagt, ich will einen Freund, aber nur, wenn er Take That mag.
Das stimmt.
Das stimmt tatsächlich.
Mhm. Und sonst kommt er weg.
In den 90ern, da waren so Leserbriefe in der Bravo eine Art so emotionales Sprachrohr für Jugendliche. Und die hat wirklich gesagt, mein Traumboy muss nicht perfekt sein, aber wenn er Take That nicht mag, ist ja für mich gestorben.
Unglaublich.
Das ist nicht gegangen, gell? Nein. Wenn man so einen Typ geht hat, der mit der Musik nichts anfangen können hat.
Herrlich.
Oh Mann, herrlich. Eigentlich was.
Oh Gott.
Eigentlich was krass. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Sarah 15. Ich wollte ihn küssen und habe seinen Milchzahn rausgebissen.
Na bitte, es war nicht ich, gell? Ich habe da nicht auch nichts geschrieben. Ich bin nicht die Sarah
mit
das,
Sarah
die das
mit
okay. Das stimmt nicht.
Das stimmt tatsächlich.
Gott, warum? Okay.
Warte, ihr erzählt die Geschichte. Mhm. Bravo Pannengeschichte 1997. Sarah schreibt, ich war mega aufgeregt vor meinem ersten Kuss mit meinem Schwarm. Als es dann endlich soweit war, habe ich einfach die Augen zugemacht und bin etwas zu leidenschaftlich rangegangen. Plötzlich hatte ich was im Mund. Es war sein Milchzahn.
Oh Gott.
Er war stinkesauer, hat mich angeguckt wie ein Alien und ich habe mich vor Scham fast im Boden vergraben.
Oh Gott.
Okay,
oh
Gott. Muss man nicht erlebt haben.
Kein Muss.
Oh. Super. Sarah, ja. Es geht aufs Finale zu. Jetzt kommst du noch zu meinem legendären Word-Rap.
Was so. Für ein Rap machen wir?
Ein Rap. Kannst rappen.
Ja, probieren.
Okay. Können wir Sarah, es geht jetzt ja auf ins große Finale und du hast jetzt die Ehre, dich meinem legendären 80s, 90s Wordrap zu unterziehen.
Okay.
Es klingt wie so eine.
Ich bin gespannt, was jetzt passiert.
Wie eine ärztliche Behandlung klingt das, aber es tut nicht weh.
Okay, perfekt.
Und zwar kriegst du jetzt einzelne Begriffe aus der 80er und 90er und du haust mir, wie hast du eine Pistole geschossen, raus, was dir dazu einfällt.
Mhm. Okay.
Fokuhila.
Schaut furchtbar aus, schaut total aus wie so eine alte Ratte, wie so eine Rattenfrisur, aber hat unbedingt sieben Messer. War ein Muss damals.
Aber der Haarschnitt feiert Gott heutzutage so wieder sie's Comeback. Also wenn es dein Freund da in Sansibar sich so?
Rush, da hat der, Haare, das geht nicht.
Das
der
hat
andere Haare, das wäre gar nicht möglich mit Fakui. Ich weiß gar nicht, wie das mit deiner Haare, mit deiner Krüssel, das ist nicht möglich.
Wäre das ein Grund zum Schluss machen?
Oh mein Gott, nein, es hat keine Frisur. Jeder kann sich eine Frisur haben, die er gerne möchte, aber Fakui war damals wirklich eigen. Aber es kommt wieder und dieses Mal bei uns mit Schnurrbart, gell? Die Kombination da zwischen Schnurrbart, Fakui.
Pornobalken sind wir immer.
Ja.
Okay. Bauchtasche.
Immer noch ein Muss.
Ja?
Ja, ich habe immer noch Bauchtaschen. Ganz viele.
Und die verschiedenen
Farben. Nein, nicht mehr um den Bauch, sondern so, aber definitiv noch ein Muss. Immer. Bei mir.
Da kriegt man einfach so viel Krimskrams rein und es ist feiner, finde ich, wie eine Handtasche, oder?
Ja, genau, es ist super. Und du kannst so auf die Sitte tragen und das schaut da richtig sportlich aus und ich finde es perfekt. Ich mag das.
Okay. Ich war mal unsterblich verliebt in...
Den Sänger von Aha.
Ehrlich?
Und wie heißt der für Dirty Dancing?
Oh Gott, ich weiß Patrick Swayze.
Definitiv.
Oh.
Gott, war ich verliebt in den Mensch.
Wie oft hast du den Film angeschaut?
Viel. Ganz viel mal.
Wie oft hast du geheult bei I've had the time of my life?
Ja, ich weiß nicht wie viel mal, aber es ist einfach, ich schaue noch jetzt noch gerne. Ich liebe den Film und ich finde ihn einfach super geil. Immer noch.
Das stimmt.
Ja.
Klingelton-Abo. Kennst du das noch?
Ja. Da hat man halt dann bestimmte Klingeltöne bestellen können oder abonnieren können und dann hat man dir abrufen, oder?
Ja, per SMS. Ja. Hast du eine SMS geschickt.
Und dann hast du den aussuchen können. Und dann hast du dann gekriegt. Ja, das habe ich gemacht.
So Crazy Frog und so hast du den abladen können. Also die kennst du nicht, der Crazy Frog?
Mach mal
der Crazy. Also ich suche ihn schnell.
Ah, warte mal, ist das ein Frosch gewesen?
Das war so ganz ein schräger Klingelton. Warte mal, ich schau mal, ob ich ihn finde. Crazy Frog. Moment. Warte mal.
Haschen. Ist es der? Hör es.
Kennst du den nicht, der Crazy Frog?
Nein, den habe ich nie gehört. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie...
Okay.
Aber mir hat man das alles gehört.
Auf jeden Fall
hast du... Ich komme vom Buch. Ich habe mir das gesagt.
Und du warst auf Kloster.
Auf der Klosterschule warst du. Ja, genau, bei Jona.
Nein, aber den hast du können...
Aber ich hätte einen Abergladen.
Du hättest einen Abergladen. Und das Krasse war, wenn du diese SMS geschickt hast, dann bist du oft in so einer Abo-Falle plötzlich drin gesehen. Also dann hast du auf einmal 9 Euro irgendwas bezahlt oder damals waren es sogar noch Schilling, 1999. Also gestört.
Okay.
Dann sich viele aufgeregt.
Habe ich mir nicht traut wahrscheinlich. War ich nicht dabei.
Okay. Und dann haben wir noch den ersten Ferialjob.
Der erste Ferialjob war im Burgermoden. In Dornbirn-Schwefel.
Oh, ich hab den so geliebt. Ja.
Ja, genau.
Mhm. Der Burgermoden hat ja in der Stadt.
Genau, in Dornbirn.
Und dann hat im Schwefel hat er noch so eine Filiale auf da. Das war
ein Fabriksverkaufmäßig.
Ja.
Er hat einen Steinmetz dort in Dornbirn-Schwefel.
Genau. Dort bin ich auch öfter gewesen. Also das war noch, dort habe ich meine Levi's-Hose gekauft und alles. Und da war ich oft mit meinen Eltern. Und dann habe ich immer gute Noten schreiben müssen, damit ich
dort... Hose kriegst. Ja. Also, ja,
stimmt.
Ja, da habe ich geschafft.
Burgermoden, das war ein schöner Erinnerung. Oder Topshop hat so gerne in der Stadt. Erinnerst du dich noch?
Aber war ein total cooler. Ja. War ein cooler Lader.
Das war richtig gut, ja.
Viel Geld ausgegeben für Klamotten damals.
Ja, ich bin froh. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Sohn ist. Ist der sehr markenaffin? Oder?
Er zahlt seine Klamotten selber. Er spart für das. Ja, für Oma, Opa und so, wenn er dann wieder mal Geld kriegt und kauft seine Sachen selber, weil ich sage dann immer, hey, komm, gehen wir mal hauen. Der schon einmal, meine.
Okay.
Genau,
okay.
Er macht das selber.
Dann macht er das so. Ja,
macht das auch selber.
Ja, siehst du noch, dass ich wirklich auch schöne Dinge von der Mama abgeschaut habe.
Genau,
gell?
So die Selbstständigkeit. Ja,
super,
auf jeden Fall.
Super. Ja, perfekt. Liebe Sarah, es hat mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du so offen mit mir über dein Herzensprojekt in Sansibar geschwätzt hast.
Vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, gerne.
War wirklich voll schön.
Und ich drücke da ganz fest die Daumen, dass ihr im Zeitplan liegt, dass im August schon dann die ersten Buchungen entgegennehmen kannst und da werden wir die natürlich beobachten.
Vielen, vielen Dank. Ja, ich hoffe es.
Ja.
Gib nicht auf.
Und also alles Liebe auf deiner weiteren Reise. Und
Dankeschön.
Du darfst dir jetzt natürlich auch abschließend einen deiner Lieblingssongs aus der 80er und 90er wünsche. Und ich bin sehr gespannt, was das jetzt sie wird.
Vielen Dank dafür. Ich wünsche mir für Aha Take on Me.
Oh, von diesem Schwarm.
Wunderschön.
Super.
Vielen
Sarah,
Dank.
Alles Gute.
Und danke von Herzen.
Passiert sich immer zweimal im Leben.
Definitiv. Und wenn es in Sansibar ist, freue mich.
Wer weiß. Super. Und jetzt für dich und fürs ganze Ländle Aha mit Take on Me hier im 80er, 90er Megamix.
Viel Spaß.
Unsere Vorarlberger der Woche. Spannende Gäste aus dem Ländle. Jede Woche bei uns im 80er, 90er Megamix. Jetzt neu auf DAB+.